Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Dieses vollumfängliche Begehrtwerden, ne? Also ich als Mensch, ich als mein Körper, als Person und dann eben auch die Offenheit.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Hallo da draußen an alle neugierigen Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Laken. Ihr wisst ja, ich probiere jetzt langsam aus, euch so tatsächlich anzusprechen, statt einfach mit meinen Interviewpartnern. Und ich sehe dich ja schon hier vor mir. Hallo Helene, schön, dass du da bist.
Hi.
Genau, und deswegen habe ich gedacht, nehme ich euch jetzt mal auch wieder mit in unser Gespräch. Helene habt ihr ja gerade schon gehört. Und Helene, du weißt ja, wir legen direkt los mit deinem Quickie, ne?
Okay, sehr gerne.
Geil. Kratzen und beißen, top oder flop?
Top.
Hattest du schon mal einen Sextraum von einem Celebrity?
Ja.
Morgens oder abends?
Morgens.
Wie lange sollte Vorspiel dauern?
Mal 2 Minuten, mal 2 Stunden.
Nice, gute Antwort. Lieber hart oder sanft?
Situationsabhängig, beides.
Sex während der Periode, top oder flop?
Flop.
Licht an oder aus?
An.
Wie wichtig ist Küssen?
Sehr, sehr wichtig, sehr wichtig.
Bester Ort für einen Quickie?
Überall.
Was ist der witzigste Name für Masturbation?
Oh Gott. Sich einrubbeln.
Okay, perfekt. Mit sich einrubbeln beenden wir dann jetzt auch die Quickie-Runde. Herrlich. Wie geht's dir?
Gut, sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich einfach, da zu sein und die Möglichkeit zu haben. Sehr schön. Danke dafür.
Danke dir. Ja, wenn du magst, können wir auch direkt loslegen und du stellst dich uns mal vor. Magst du so kurz zusammenfassen, wer denn da vor dem Mikro sitzt?
Ja, ich bin Helene, ich bin 38 Jahre alt und arbeite in der Kreativbranche, selbstständig und bin Mama von einem Kind.
Okay.
4 Jahre.
Ich wollte gerade fragen. Also du bist Mama? Okay, seit 4 Jahren also. Mhm. Okay, sehr schön. Vielen Dank. Dass du Mama bist, ist ja heute auf jeden Fall auch Thema bei uns. Ich würde aber gerne auch nochmal so die anderen Infos sozusagen abfragen. Und zwar erstmal zu deiner Individualität und Sexualität. Magst du ganz kurz dich einordnen?
Also ich habe ja gelernt, so die Kategorien auch über deinen Podcast zugegebenermaßen und hätte bis vor kurzem noch gesagt, dass ich eine heterosexuelle Cis-Frau bin. Allerdings gab es jetzt, ich habe leider den Namen aber vergessen, vor 2 oder 3 Folgen jemanden, der gesagt hat, sie hat noch gar nicht so viel Erfahrung mit Frauen, aber Interesse und definiert sich deswegen als bi. Deswegen bin ich jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob hetero dann wirklich für mich die passende Beschreibung ist.
Oh, spannend. Okay, ja, ich meine, sowas kann ja auch im Laufe des Lebens sehr fließend sein. Ne? Man muss sich ja nicht einmal einem Label zuordnen und dann da bleiben.
Also, genau.
Ja, sehe ich. Okay, wie viele Sexualpartner hattest du denn bisher schon?
Also so ungefähr 16 plus vielleicht so irgendein One-Night-Stand, was ich eventuell vergessen habe.
Das kenne ich, wenn man nicht Liste führt, dann geht das schnell.
Ja, oder halt auch so, wenn es halt so sehr unbedeutsam war, das ist halt wirklich so, ja.
Kann ich gut verstehen. Kannst du dich erinnern, wie alt du bei deinem ersten Mal warst?
Da habe ich mich sehr irgendwie gesehen gefühlt in einer der letzten Folgen. Bei mir war das auch ziemlich zeitig. Also ich war noch nicht mal 13.
Ah, krass.
Und das war so mit meinem ersten richtigen Freund, der auch älter war. Also der war damals 16. Und ja, es war jetzt eher scheiße. Aber auch das, also ich glaube, ich habe es einmal in deinen Folgen gehört, dass jemand gesagt hat, boah, es war so schön und so toll. Und bei allen anderen war es, wie bei mir, halt eher so, ja, schlecht. Weil, also ich meine, ne, mal ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt halt auch so 12-jährige Mädchen angucke, oh, ich war halt einfach noch ein Kind, ne? Also das ist so, kann man jetzt, glaube ich, auch nicht erwarten, dass das in irgendeiner Form eine Qualität hatte.
Ja, kann ich total verstehen. Aber das ändert sich schon echt krass, ne? Also ich kann mich schon noch dran erinnern, wie ich mit 12 manchmal gedacht habe und auch gelebt habe. Mhm. Und jetzt sehe ich aber 12-Jährige und denke mir so, nee. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist wirklich so. Also wenn man zurückguckt, ist das Ganze schon irgendwie ein bisschen anders, als man es damals wahrgenommen hat und vielleicht auch wahrhaben wollte. Ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß. Wer weiß, wie wir jetzt so 30- bis 40-jährige Menschen sehen, wenn wir mal 70 sind und uns denken, oh, da waren wir Kinder.
Ja, ich habe auch immer gedacht, oh Gott, ey, wenn ich dann mal 30 bin, dann bin ich ja sowas von alt. Und ja, und jetzt gehe ich auf die 40 zu und denke, okay, als ich 30 war, habe ich gedacht, dass ich dann mit 40 alt bin. Aber ja.
Aber ist immer noch nicht gekommen?
Nee, ich bin noch nicht alt. Nee, bin immer noch jung.
Guck mal, sehr gut. Okay, super. Dann habe ich da schon mal eine kurze Einstufung sozusagen. Ich überlege gerade, gibt es sonst noch Fragen, die ich verpasst habe? Sonst hätte ich vielleicht gedacht, ich schmeiß dich jetzt mal ins kalte Wasser. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich so noch nicht gestellt habe in der Vorstellungsrunde. Aber wenn du dein Sexleben derzeit beschreiben müsstest, mit einem Satz oder einem Song oder einer Farbe oder was auch immer dir einfällt. Also wenn du kurz und knackig dein Sexleben aktuell beschreiben würdest, wie wäre das?
Heiß.
Okay.
Heiß und leidenschaftlich.
Mega schön. Ich denke, da werden wir ja auch noch hinkommen, wie dein Sexleben aktuell ist. Passt aber dann vielleicht zu meiner abschließenden Frage. Wann hattest du denn das letzte Mal Sex und wie war's?
Das letzte Mal war vor 2 Tagen und es war sehr heiß. Das war nachmittags mit meinem Mann. Wir hatten unglaublicherweise noch ein bisschen Zeit, bis wir das Kind abholen mussten. Und sind wir auf dem Sofa auch übereinander hergefallen.
Was habt ihr so gemacht?
Also ich glaube, was wir gemacht haben, ist ziemlich Standard, ne? Also wir haben eigentlich gesagt, wir machen so ein bisschen Mittagsschlaf und lagen dann so ein bisschen in Löffelchen, also eher so hinter mir. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass seine Hände irgendwie sich ganz schön viel bewegen dafür, dass er eigentlich einen Mittagsschlaf machen wollte.
Ja.
Und ja, dann war das höchstens schneller unten, als ich gucken konnte und war sehr nah und sehr landschaftlich.
Voll schön. Dann sind wir eigentlich auch gleich bei der nächsten Rubrik, sage ich mal. Aber nur abschließend, mir ist gerade eingefallen, ich habe gar nicht gefragt, wie dein Beziehungsstatus ist, aber du hast von deinem Mann berichtet. Heißt, du bist verheiratet?
Genau, ich bin verheiratet.
Und ihr seid ihr monogam oder nicht?
Wir sind monogam, ja.
Okay. Und wie lange sind?
Stand jetzt.
Ja, eben. Auch das ist ja was fließend ist, ne?
Tatsächlich haben wir erst, ja, auch jetzt gar nicht so lange her, auch schon mal über so Themen geredet wie Sexpartys oder ja, was es da halt noch so für Möglichkeiten gäbe. Aber eher so, ach, irgendwie können wir es uns schon vorstellen, muss jetzt nicht direkt gleich sein, aber ja, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.
Helene, erzähl doch mal, wie siehst du nackt aus?
Ich habe sehr breite Hüften und ziemlich große Naturbrüste. Ja, ich glaube, dass und ich bin relativ klein, aber ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
Welche Farbe haben denn deine Brustwarzen?
Also meine Brustwarzen sind ziemlich rosa und ziemlich klein. Und haben auch relativ kleine Nippel. Durch die Größe, ich meine, die Schwerkraft ist auch aktiv. Also die hängen schon auch nach unten. Aber ich finde das jetzt, ja, sieht trotzdem noch sehr ansprechend aus, für mich zumindest. Und ja, ansonsten haben die meine normale, also ich habe eine relativ helle Hautfarbe und die unterscheiden sich da jetzt nicht sehr vom Rest.
Okay, hast du so eine Körbchengrößeneinschätzung für mich?
Das ist total verrückt. Also die BHs haben echt unterschiedliche Größen. Also das so gängigste, was ich so habe, ist so eine 85H. Mhm. Aber war auch schon I und K dabei. Also das ist immer so ein bisschen, ja, flexibel.
Also ein bisschen so, wie sich der Hersteller halt das Alphabet legt, gefühlt,
genau,
oder?
Genau, so wie wenn man sich irgendwie eine Jeanshose in drei Größen, in einer Größe bestellt und dann das Gefühl hat, man hat drei Größen bestellt, weil irgendwie passt keine.
Schlimm, okay, wie sieht denn deine Vulva aus?
Die ist, ja, also ich habe sie mir natürlich dann auch irgendwie nochmal genauer angeguckt, weil ich wusste, dass du mich das fragst. witzigerweise fand ich die tatsächlich vor Geburt meines Kindes ein bisschen hübscher. Jetzt sind da halt so Sachen, die einfach durch die Geburt gekommen sind. Also da sind wie so Blutblasen, also so Einblutungen sozusagen. Mhm. Und das sieht eben im Grunde genommen aus wie so Leberflecke. Und da habe ich drei, vier größere. Die finde ich jetzt halt persönlich optisch nicht ganz so hübsch, aber die stören jetzt auch nicht irgendwie. Ansonsten bin ich eher so Typ Kurzhaarfrisurträgerin. Ich finde so ganz glatt rasiert immer ein bisschen anstrengend für meine Haut. ansonsten sind die äußeren Vulvalippen ja relativ fleischig, würde ich sagen. Und eine meiner inneren Vulvalippen ist ein bisschen länger als die andere.
Ja. Okay. Danke dir. Ich bin ganz neugierig, was diese Blutflecken angeht. Das kenne ich noch nicht. Hm? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das was im Schleimhautgewebe so ist, sozusagen? Also eher auf der innenliegenden Seite? Oder ist das auf der...
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also mhm. Das ist also auf den äußeren Vulvalippen habe ich so zwei und ein bisschen weiter innen, also fast schon Richtung Damm sozusagen, habe ich auch noch eine. Das kommen wir ja dann auch noch zu, so nach Geburt, wo ich mich dann das erste Mal auch angeschaut habe, wieder untenrum war ich schon dann auch irgendwie ein bisschen schockiert. Und auch erstmal so, oh Gott, was sind das für Flecken? Ich dachte gleich, oh Gott, das ist jetzt irgendwas total Schlimmes. Und war dann beim Frauenarzt und der sagte so, oh nee, das ist einfach nur, sind einfach nur wie kleine, ja, Einblutungen, die sozusagen unter der Geburt passiert sind und ja, die einfach eben bleiben. Also man könnte die auch entfernen lassen, aber da die jetzt nicht wirklich stören und mein Mann das jetzt auch nicht stört, habe ich da jetzt noch kein Bedarf drin gesehen, da was zu machen.
Wir haben ja schon vorbesprochen, dass wir auf jeden Fall ein Stück in drei Akten heute aufführen. Mhm. Und vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft besprechen werden. Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, warte, bevor wir dahin kommen, möchte ich erst über Masturbation oder auch deine sexuelle Geschichte vor Part 1 sprechen oder sollen wir direkt einsteigen?
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei Masturbation bin ich ziemlich auch so Standard. Also ich habe früher schon auch Pornos geschaut und ja, aber jetzt auch nichts Spektakuläres, wobei ich gemerkt habe, damals, dass als ich relativ viel Pornos geschaut habe, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, zum Höhepunkt zu kommen dann beim Sex.
Ach, also wie so eine Abstumpfung?
Ja, schon irgendwie so eine Abstumpfung. Deswegen habe ich das dann auch irgendwie eingestellt, zumal ich da irgendwie auch nicht immer so was Ansprechendes gefunden habe und dann eher zu Kopfkino gewechselt bin. Mhm. Und ansonsten... ja, also dadurch, dass ich schon so früh mit meinem Sexleben gestartet bin, hatte ich natürlich auch eine Menge Zeit, da Dinge zu erkunden. Ich hatte ja, also vor meinem Mann zwei längere Partnerschaften, die sich auch ja sehr unterscheiden.
Oh, okay.
In dem, wie wir Sex hatten. Und zwischen den Partnerschaften, war ich schon sehr wild unterwegs, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe es da jeweils sehr gebraucht, mir irgendwie Bestätigung zu holen über einen gewissen Bodycount. Und und habe da auch die eine oder andere spannende Sache erlebt. Aber so grundsätzlich, ja.
Jetzt hast du mich aber doch neugierig gemacht. Ich würde sagen, wir machen ein paar kurze Minuten okay. in deiner Vorgeschichte, wenn du damit fein bist.
Ja, gerne.
Okay, du sagtest, deine beiden längeren Partnerschaften vor deinem Mann waren sehr unterschiedlich im Sexleben. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe jetzt mal mit meinem ersten Freund, ich habe das jetzt mal noch ausgeklammert, weil das halt wirklich noch eher so ein, ich weiß nicht, das kann ich jetzt irgendwie auch nicht als Partnerschaft benennen. Und danach, ich war dann auch aus dieser Beziehung, die ich da hatte, quasi als Jugendliche, auch irgendwie erstmal so ein bisschen deillusioniert und wollte jetzt eigentlich auch nicht direkt wieder eine Partnerschaft eingehen. Allerdings habe ich dann meinen damaligen Freund kennengelernt, der Musiker ist. Und ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden bewusst beim Gitarre zu spielen zugeschaut hast. Ich habe ihn quasi auf einem Konzert mit seiner Band das erste Mal gesehen und dann dort auch kennengelernt. Und ich habe ihn halt gesehen und habe gesehen, wie er sein Instrument bedient und habe halt nur so gedacht, oh Gott, ich will, dass er das mit seinen Fingern bei mir macht.
Ich fühle das auch, mein Gott, ja. Ich würde auch sagen, Musiker sind fingerfertig, ne?
Ja, das war irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es direkt Liebe auf den ersten Blick war, aber es war auf jeden Fall Verlangen auf den ersten Blick. Und als wir dann zusammengekommen sind, war das irgendwie sehr heilsam irgendwie. Also ich habe dadurch, dass ich eben auch schon immer mehrgewichtig bin, schon auch Probleme gehabt so mit meinem Körperbild und mich viel versteckt und viel auch geschämt und viel mich selbst eingeschränkt. Und er war halt so, er ist halt der Typ Mann, der einfach Frauen an sich einfach feiert, also Frauenkörper feiert, in jeglicher Form und Farbe jetzt, sage ich mal. Und das war irgendwie total schön, also dass er einfach mein Körper so begehrt hat, so wie er war, obwohl ich ihn so unperfekt und so fürchterlich fand. Und er mir immer wieder auch so rückgemeldet hat, wie schön er mich findet und wie begehrenswert. Und das war einfach unheimlich heilsam. Und dadurch bin ich dann auch sehr aus mir rausgekommen. Also wir haben dann, keine Ahnung, also wir hatten halt ständig überall Sex, also selbst in der während einer Zugfahrt, auf dem Ruderboot, im Schilf, im Wald, in verschiedenen Autos, hinter der Bühne.
Wow.
Ja, da gab es schon einige Dinge, die wir da probiert haben, also zumindest an Örtlichkeiten. Ja, und das war sehr, sehr schön und hat mich auch sehr nachhaltig geprägt, einfach da auch offen mit meinem Körper umzugehen und das einfach auch so zu sehen. Also in dem Moment, wo jemand signalisiert, er möchte mit mir jetzt gerade Sex haben, dass es dann auch keinen Grund für mich gibt, irgendwelche ungeliebten Pölsterchen zu verstecken, sondern der will jetzt halt einfach gerade mich und der ist jetzt gerade scharf auf mich und dann, das hat mir einfach geholfen, dann auch einfach diesen Part völlig auszuklammern und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier dabei und ich fühle mich frei und kann das auch genießen.
Mega schön. Okay. Das war deine erste lange Partnerschaft, oder?
Genau.
Klingt sehr gut.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja. Hat dann leider auch so ein bisschen dramatisches Ende gefunden, weswegen ich dann danach dann doch auch wieder in dieses, irgendwie gedacht habe, wenn ich möglichst oft mit irgendwie jemanden mir fürs Bett suche, könnte ich das irgendwie wieder regenerieren, sozusagen. Die Verletzung hat lustigerweise natürlich nicht funktioniert.
Surprise,
Überraschung,
surprise.
Überraschung. Ja, ich sag mal, den ich dann, mit dem ich dann zusammengekommen bin, das war dann, glaube ich, so Kontrastprogramm. Also jemand, der so gar nicht wild ist, sondern so ganz, also jemand, der unheimlich viel Sicherheit geben kann und sehr, sehr, ja, sicher. Sicher ist so ziemlich das Wort, mit dem ich auch die Beziehung beschreiben würde. Und er war sehr, also so respektvoll Frauen gegenüber, dass wir oft so diese so Gespräche hatten wie, ich habe halt gesagt, hey, lass uns doch mal dies oder jenes probieren. Und er so gesagt hat, nee, das macht man doch nicht. Nee, das kann man doch nicht machen. So. Und
okay.
Das war dann auch irgendwie ein bisschen seltsam. Eben auch aus der Beziehung, aus der ich kam, die eben sehr, kann man dazu dann auch extrovertiert sagen, ich weiß es nicht, war, was die Sexualität angeht, zu halt so einem ziemlich geschlossenen Rahmen auch, also auch nichts außerhalb oder wenig außerhalb des Bettes oder der Wohnung zumindest. Ja.
Spannend. War das für dich schwierig, dich da so reinzufinden?
Ja, sehr schwierig. Weil ich dann ab einem gewissen Punkt auch irgendwie wieder so eine Art Scham entwickelt habe, Bedürfnisse zu äußern, zu sagen, was ich gerne möchte, weil ja immer auch so ein kleines bisschen Verurteilung mitklang. Das fand ich sehr schwierig.
Verstehe ich total.
Dazu kam dann noch auch, also wir hatten dann auch so ein, also es ging um Pornos und ich habe halt gesagt, ja, ich finde sowas ganz gut und wir haben darüber gesprochen. Und er hat dann halt gesagt, dass er noch nie Pornos geschaut hätte und das würde ja auch gar nicht gehen, weil es ja, das ist ja nicht gut, ne? Also es ist ja auch irgendwie frauenverachtend und so. Und da habe ich schon so gedacht, okay, noch nie? Also wirklich noch nie? Und er meinte so, ja, noch nie. Es stellte sich raus, dass das noch nie jetzt nicht ganz der Wahrheit entsprach. Also ich habe halt mal ein Rezept gegoogelt, russischer Zupfkuchen. Und dabei kam dann zutage, dass, also da kam dann so oben, also ich habe das nicht in die Google-Suchleiste, sondern oben in die, aus Versehen in die Browser-Leiste eingegeben.
Und in den Browser,
Und da kam dann irgendwie russische Hardcore, irgendwas.
Aha, ich so, viel zu noch nie.
Okay, so viel zu noch nie. Ja, dann hatte ihn auch darauf angesprochen und dann hat er gemeint, ja, und es war ihm halt einfach irgendwie unangenehm und Und das Krasse war, dass er dann tatsächlich auch aufgehört hat, Pornos zu schauen. Was er aber dann stattdessen gemacht hat, ist auf Facebook-Profilen unserer gemeinsamen Freundinnen sich da halt Bilder anzuschauen.
Boah.
Das fand ich dann wiederum, das ging für mich nicht.
Ja, total.
Weil das halt einfach Menschen sind, die wir kennen und sich das, ja, das hat sich echt nicht gut angefühlt. Und zudem kam eben auch, dass das alles Freundinnen waren, die also so extrem entgegengesetzt meines Körpers waren. Also die hatten eine sehr androgyne Figur. Sehr trainiert und das hat mich halt super verunsichert und als ich ihn darauf angesprochen hat, meinte er dann, ja, sowas wie, ich weiß nicht mehr genau in welchen Worten, aber so wie, ja, ich stehe schon auf Schlanke, aber ich liebe dich ja trotzdem. ja, das war irgendwie ein bisschen schwierig dann auch im Nachhinein, weil ich diesen Gedanken halt nicht so richtig losgeworden bin. Dass ich jetzt auch eigentlich nicht der Typ Frau bin, den er präferieren würde. Und das war irgendwie so, das war, es tat echt weh Und
ja,
könnte man jetzt sagen, okay, er hat mich halt wegen meinem Charakter geliebt. Nur, nee, also ich konnte damit nicht gut umgehen. Haben das dann eine Weile totgeschwiegen. Es gab natürlich jetzt, das war jetzt nicht der einzige Grund, warum die Beziehung geendet ist. Aber ja, es war schon auf jeden Fall ein großer Teil, dass ich mit dieser Aussage nicht zurechtgekommen bin, weil ich dann auch jedes Mal, wenn wir dann Sex hatten, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf ihm saß, halt dachte so, okay, hat dann immer so seine Hand so auf mein Brustbein quasi gelegt, also so ziemlich die einzige knochige Stelle, die es gibt an meinem Körper. Und ich dachte mir so, ey, vor dir sind zwei riesige, schöne Brüste. Mach doch mal was mit denen.
Ja.
Hat er aber nicht, wollte halt auch anscheinend nicht, was ja auch jetzt nicht schlimm ist. Nur für mich hat es halt einfach, ja, ich konnte das dann nicht mehr.
Boah, nee. Und ich denke, also ich finde, diese Gegensätze, die du da beschreibst, zeigen ja auch, wie wichtig das ist, Partnerschaften mit Leuten oder Sex mit Leuten zu haben, die einen auch einfach sexy finden, auch fürs eigene Wohlbefinden innerhalb dieses Sexlebens, ne?
Ja,
und natürlich, jeder hat die Erlaubnis, seine Präferenzen zu haben. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich klar ist darüber, was man in Leuten anrichten kann. Nee.
Ja, nee. War nicht so cool. Ja, wie gesagt, also es war nicht der einzige Grund, warum die Beziehung geendet ist, aber es war schon auch ein großer Punkt, weil ich auch dieses Gefühl nicht ertragen konnte, mich wieder so verstecken zu wollen, also vor ihm auch.
War voll. Und,
ja, das war sehr schade, aber irgendwie dann auch unumgänglich.
Ich bin jetzt sehr gespannt zu erfahren, wie im Gegensatz dazu das Sexleben mit deinem jetzigen Mann war vor der Schwangerschaft. Wenn du magst, ja, steigen wir mal ein mit dem ersten Akt. Das davor.
Das davor. ja, also mein Mann habe ich dann quasi auch wieder in so einer wilden Phase kennengelernt und auch gar nicht so auf der Suche nach irgendwie jetzt was Festen. Und es war so, dass wir uns beim Weggehen mal kennengelernt haben, hatten Nummern ausgetauscht und er wohnte zu dem Zeitpunkt aber relativ weit weg. Und irgendwie haben wir dann aber angefangen zu schreiben und dann ging das ziemlich schnell in so eine Sexting-Nummer ab. Und erst haben wir auch ganz, ganz süß noch so geguckt, ne? Also ging ja dann auch los mit WhatsApp und Bildern verschicken, sodass eben auf expliziten Bildern jetzt keine Gesichter oder keine Tattoos von uns irgendwie so klar erkennbar sind. Und dann irgendwann war das halt so ziemlich scheißegal. Also wir haben dann irgendwie mehrmals die Woche ziemlich heiß geschrieben, noch bevor wir überhaupt das erste Mal so richtig körperlichen Kontakt hatten. Also wir haben uns zwar an dem Abend kennengelernt und ja, war auch so ein bisschen Spannung, aber jetzt halt nicht, dass wir direkt irgendwie übereinander hergefallen wären. Ja, und dann haben wir uns das erste Mal getroffen in einem Hotel, weil, also ich bin zu ihm gefahren und er hat aber Haustiere und ich habe eine Tierhaarallergie.
Oh,
weswegen wir uns dann direkt in einem Hotel getroffen haben, was auch irgendwie schon ziemlich sexy war. Da halt
glaub
irgendwie
ich
zu wissen, okay, man fährt da jetzt halt hin und um Sex zu haben in so ein Hotel. Ja, und dann war es halt so dieser Moment, wo er mir die Türe aufgemacht hat. Und also ich ihn halt dann so das erste Mal so bewusst auch so gesehen und gerochen habe. Und dieser erste Moment, wo er mich geküsst hat, das war so, wow, also es hätte ja auch total sein können, er küsst mich und ich denke so, es war halt irgendwie direkt, als hätten wir schon monatelang nichts anderes gemacht, als uns zu küssen. Und er hat so gut gerochen und sich dann auch so gut angefühlt. Und ja, das war auch so, ja, einfach so ein Wow. Und wie,
mega,
als hätten wir sozusagen durch dieses ja, sehr ausgiebige Sexting, ja, wie so ein wochenlanges Vorspiel gehabt. Ja, weswegen dann der Sex halt auch, obwohl es quasi unser erster Sex war, mega gut war. Auch weil wir natürlich...
Ich meine, ihr hattet ja auch wochenlang Zeit, genau, euch gegenseitig zu schreiben, was ihr gut findet.
Genau,
ne?
Genau. Also wir haben natürlich immer viel auch darüber geschrieben, oh, ich würde jetzt gerne das mit dir machen. Oh ja, das finde ich total gut. Und ja, dadurch wussten wir, ohne uns zu kennen, schon ziemlich genau, was der andere mag. Und deswegen hat es auch ziemlich gleich auf Anhieb sehr, sehr gut geklappt. Und das war dann auch erstmal so, dass wir gesagt haben, okay, also wie gesagt, wir waren beide nicht auf der Suche jetzt da irgendwie für eine Beziehung. Aber ich glaube, wir waren beide ziemlich geflasht von dem, von der Nacht und dem Morgen und dem Vormittag. Und ja, dann haben wir uns erstmal immer weiter geschrieben. Und auch trotzdem, also dann auch Telefonsex und ja, und dann uns regelmäßig gesehen und dann, ja, irgendwann ist es dann in der Beziehung geendet, glücklicherweise. Und ja, also wir haben dann auch noch eine ziemliche Weile, also ich glaube so ein Jahr, anderthalb Fernbeziehung gehabt, die auch eben ziemlich, ja, also wir haben dann halt auch ständig irgendwie uns geschrieben und er meinte dann auch immer schon, das ist so, war schon total konditioniert, wenn er irgendwie auf seinem Display gesehen hat, dass ich geschrieben hat, hatte er dann schon direkt einen Ständer. Weil es immer dann so
geil!
hat dann schon mein Name sozusagen ausgereicht.
Das ist schon cool.
Genau, und dann kam ich auch wieder in dieses Gefühl rein, was ich aus meiner ersten Beziehung eben kannte, dieses vollumfängliche begehrt werden. Ne? Also ich als Mensch, ich als mein Körper, als Person und dann eben auch die Offenheit zu sagen, ich mag das so, ich möchte das gerne dort. Und wir haben auch sämtliche Orte probiert, an denen man Sex haben kann, hatten wir dann auch Sex. Und das war auch so einfach in dem krassen Kontrast so von Sexualität nur innerhalb einer Wohnung zu wirklich auch damit rausgehen. Also ich meine, wir hatten jetzt nie irgendwie die Situation, dass uns jetzt jemand dabei zugeschaut hat, aber es hätte theoretisch ja möglich sein können und das war aber halt auch kein Problem. Also eher so im Gegenteil, ne? Also für ihn war das also ich war zeigenswert. Es klingt jetzt, es ist so ein blödes Wort, aber ja, also ich glaube, das hat mich dann wieder so rückgeheilt sozusagen, dass ich sagen konnte, ja, okay, ich fühle mich halt wieder wohl in meinem Körper und es ist natürlich auch kein Dauerzustand. Natürlich habe ich auch immer mal wieder Punkte, wo ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt unwohl, aber so diese Grundbasis ist da halt sehr, sehr schön.
Boah, das ist auch so wichtig, glaube ich. Also ich finde, du hast es auch so schön beschrieben. Vollumfänglich begehrt werden als Person, als Körper, als Wesen. Ne?
Genau.
Und ich glaube, das stellt einen ein bisschen frei. Natürlich heilt das nicht alle Komplexe, die man mit sich hat. Ne? Sei das jetzt irgendwie körperlich, mental, spirituell, was auch immer. Aber ich finde, es stellt einen frei, sich nicht auch noch um das Begehrt und geliebt werden Gedanken machen zu müssen, sondern die normalen Komplexe reichen sozusagen. Und manchmal sind sie stärker, genau, manchmal weniger stark. Ne?
Ja. Und es hat mir auch geholfen, das auch so ein Stück weit tatsächlich sogar loszulösen. Also ich hatte das, glaube ich, sehr stark, dass ich eben auch dann in den wilden Zeiten, nenne ich jetzt mal, verschiedene Partner hatte, um einfach mir da irgendwie das Feedback zu holen, dass ich begehrenswert bin. Und auch wenn ich das jetzt durch meinen Mann natürlich erlebt habe, dieses Begehrtwerden, ist es auch nachhaltig so, dass ich weniger Hemmungen habe, zum Beispiel einfach ein Bikini anzuziehen und keine Ahnung, bauchfrei zu tragen. Also ich brauche jetzt auch nicht mehr immer noch das Feedback, dass das okay ist und dass ich schön so aussehe, sondern es ist mehr ein Gefühl übergegangen, dass es halt auch tatsächlich so ist.
Voll schön. Und wie lange wart ihr dann, ich sag's jetzt mal ganz klinisch, wie lange wart ihr zusammen sexuell aktiv, bevor du dann schwanger wurdest?
Also ich glaube, das waren dann schon so 3, 4 Jahre, bis wir dann entschieden haben, okay, wir wollen auf jeden Fall Kinder zusammen und oder zumindest erstmal ein Kind zusammen. Und haben dann auch eine ganze Weile sozusagen, also ich habe dann eben, ich hatte damals eine Spirale, die habe ich dann entfernen lassen und haben dann halt gesagt, okay.
Ganz kurz, bevor ihr nämlich, bevor wir jetzt in den in die Phase übergehen, wo es dann zum Probieren geht, sozusagen. In den 4 Jahren, also du hast ja jetzt gerade besonders von der Anfangszeit gesprochen, ne, und von aufregendem auch mal der Sex, wo man erwischt werden könnte, zum Beispiel.
Ja.
Wie würdest du euer Sexleben so im Generellen beschreiben? Also würdest du sagen, dass ihr, also es klingt für mich jetzt sehr, sehr frei und wild und viel kommunizieren und so. Also wie würdest du euer Sexleben einordnen innerhalb dieser 4 Jahre?
Also ich meine, es verändert sich natürlich, ne? Also dieser Anfangshype, wo man quasi irgendwie mehrmals am Tag, 7 Tage die Woche übereinander herfällt, das ist nicht, haben wir jetzt auch nicht 4 Jahre lang durchgehalten. aber ich würde sagen, schon sehr, ja, erfüllend. Ist auch ein komisches Wort, aber wir haben auch einen ziemlich gleichen, also wir haben einen ähnlich hohen Lustfaktor sozusagen.
So Libido?
Libido, genau. Das heißt, es war jetzt in der Zeit selten so, dass jetzt einer irgendwie ständig Bock hatte und der andere nicht, sondern es war oder es war ziemlich konstant, ja, ziemlich ausgeglichen. Ja, auch innerhalb der 4 Jahre halt weiterhin so frei, auch für eben, ja, ich glaube, besonders Outdoor-Sex und auch mal Sachen ausprobiert, halt mal mit einem Spielzeug oder was weiß ich, also jetzt gar nichts irgendwie total Extravagantes. Da kam ich mir dann schon fast wieder ein bisschen brüde vor, als ich so die anderen Folgen gehört habe. Aber sehr leidenschaftlich, sehr liebevoll, sehr auch mal wild. Ja, sehr schön.
Okay, cool. Okay, dann hattet ihr also dieses Sexleben und dann ging es irgendwann ins Versuchen über, beziehungsweise die Entscheidung ist getroffen worden, die Spirale ist raus sozusagen,
genau.
Ne?
Ja, und dann war das erstmal so ein, also sozusagen dann auch irgendwie so ein Libido-Kick. Also, dass man dann irgendwie so, naja, ich meine, man musste ja dann davon ausgehen, dass nach jedem Sex sein könnte, ich wäre schwanger. Und das war auch irgendwie total schön. Leider hat es dann auch nicht so gleich funktioniert mit dem Schwangerwerden. Und dann in der Zeit ist es so ein bisschen gekippt, weil wir dann so nach, naja, schon so einem Jahr, 1,5 Jahren schon dann so ein bisschen geguckt haben, okay, mal Eisprung ausrechnen, wann ist denn jetzt die fruchtbare Zeit und dass man dann eben genau in dem Zeitraum eben vermehrt Sex hat und das war dann schon fast auch ein bisschen anstrengend, weil das dann irgendwie so die Freiheit genommen hat, ne? Also wir wollten auf der einen Seite total gerne ein Kind und auf, wir gucken einfach mal, hat es nicht so richtig funktioniert. Und dann aber irgendwie so festzulegen, wann man jetzt gerade Lust haben muss.
Okay, also das war Sex nach Termin sozusagen.
Genau, das war dann so ein bisschen, dann auch so im Alltag. Der Eisprung legt sich ja dann, also rein rechnerisch, auch nicht immer so an die Tage, wo man jetzt auch gerade wirklich Zeit und Lust hat dafür. Genau, ich hatte dann in der Zeit auch eine Fehlgeburt leider, was danach auch erstmal dazu geführt hat, dass ich, wie soll ich sagen, ein bisschen Angst schon fast hatte, weil es war natürlich klar, dass wir es weiter probieren wollen und dass wir jetzt nicht, ja, also, dass ich jetzt keine Verhütungsmittel jetzt, gut, ja, Kondom, aber ich wollte mir natürlich jetzt auch nicht eine Spirale einsetzen lassen für kurze Zeit. Ja, das war dann für mich auch nicht so entspannt, weil ich irgendwie auch trotz jetzt, dass wir dann immer mal ein Kondom benutzt haben, irgendwie Angst hatte, ich könnte gleich wieder schwanger werden und war aber noch gar nicht so mental bereit, das da mich wieder drauf einzulassen. Und ja, und dann hatten wir erstmal, also ach so, genau, dann haben wir geheiratet. Und ich glaube, so dieses Ganze drumherum, also so dieses Hochzeitplan und so dieses, wir waren dann wirklich auch nochmal in so, war es so schön und wir wollen unser Leben miteinander verbringen und also so wirklich so romantisch und Liebe, Liebe, was ja dann auch dazu geführt hat, dass wir beide auch wieder so entspannter waren. Und ja, dann ziemlich ein paar Monate, nachdem wir geheiratet haben, hat es dann geklappt. Und
ja, krass.
Da waren wir dann beide sehr, sehr happy. Und dann war ich schwanger.
Und damit kommen wir auch eigentlich direkt wahrscheinlich zu Akt 2.
Akt 2, genau.
Nach den vielen Akten, die ihr hinter euch gebracht habt, um schwanger zu werden.
Genau. Ich hatte immer so ein bisschen die Vorstellung davon, also auch so, was ich so von Freundinnen gehört habe, die schon Kinder bekommen haben oder die schon schwanger waren, dass, also die eine Freundin, das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben, die hat dann gesagt, also ab dem Zeitpunkt, wo sie schwanger war, war bei ihr quasi so Libido aus, so nach dem Motto, wir haben ja jetzt hier das Ziel erfüllt, es ist jetzt kein Grund, hier weiterzumachen. Und ich hatte irgendwie so die latente Befürchtung, dass das dann auch bei mir so sein könnte, war aber tatsächlich das genaue Gegenteil. Also ich war dann irgendwie so euphorisch und so berauscht, sage ich mal, von diesem Glück, jetzt endlich schwanger zu sein, dass ich, also ich hätte ständig, immer, also ich habe dann manchmal schon auf Arbeit irgendwie so gedacht, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie mal auf Toilette gehen und muss es mir mal selber machen, aber geht ja eigentlich nicht, weil es geht, der Raum ist halt irgendwie nicht da, aber wenn ich gekonnt hätte, hätte ich es auf jeden Fall gemacht.
Ich liebe es. Also eigentlich schon so richtig dauerhorny.
Ja, ja, also wirklich krass dauerhorny. Also ich schätze auch einfach, sage ich mal, man ist ja dann auch in den Genitalien auch deutlich besser durchblutet. Ja, war auf jeden Fall auch eine schöne Zeit für uns beide.
Wie cool, ja.
Das, ja, war eigentlich fast die ganze Schwangerschaft über so. Natürlich mit fortschreitender Schwangerschaft und wachsendem Bauch wurde das halt dann auch einfach logistisch ein bisschen schwieriger. Und so, ich sag mal so ab, kann es nicht mehr ganz genau sagen, vielleicht so ab 7. Monat, konnte ich tatsächlich auch keinen Geschlechtsverkehr mehr so in dem Sinne haben, weil ich irgendwie dann innerlich das Gefühl hatte, es wäre nicht genug Platz. Also,
das wollte ich nämlich jetzt direkt als nächstes fragen. Ich glaube schon, dass es auch genügend Paare gibt, die dann die Diskussion führen, spürt das Baby den Penis, so in die Richtung, und ist Platz.
Also ich glaube, das Kind spürt es nicht wirklich. Also, also ich hatte auch, glaube ich, mal meinen Frauenarzt dann gefragt, als ich so dieses Gefühl hatte, irgendwie, da wäre nicht genug Platz, ob das denn, und da hat der gesagt, nee, also ist natürlich, ne, also durch das Gewicht vom Kind und allem und verschiedene Organe, die sich überall hin drücken, kann es natürlich schon sein, dass es innerhalb ein bisschen enger wird, aber grundsätzlich ist genug Platz für einen Penis. Ja, aber das Gefühl war halt irgendwie, hat sich einfach nicht mehr so gut angefühlt. Und ab dem Zeitpunkt, haben wir dann Oralsex gehabt oder Handjobs oder was auch immer, nur halt eben keinen Geschlechtsverkehr mehr.
Okay, ich hab direkt mal zwei Fragen. Mhm. Kannst du mir erklären, wie sich das anfühlt, dieses Gefühl, da ist zu wenig Platz sozusagen?
Schwierig, das zu beschreiben. Also das war irgendwie, als würde er, also als hätte sich sozusagen mein Vaginalgang, ich weiß gar nicht, sagt man das, ist das der Vaginalgang?
Ja, also so eigentlich, das ist die Vagina.
Als hätte der sich verkürzt Und der Penis stößt dann immer gegen so einen, innen irgendwie dagegen. Also crazy. Hat immer ganz, also es war ganz, ein ganz komisches Druckgefühl. Also es war jetzt nicht direkt ein Schmerz oder so, es war nicht schmerzhaft. Aber halt wirklich so, wie als wäre da irgendwie Schluss und
Ganz verrückt.
Ja. Sehr verrückt.
Und es war nur unangenehm oder war da auch was Schmerzhaftes? Weil ich kenne das zum Beispiel auch so, ne, dieses, wenn du das Gefühl hast, es stößt praktisch an den Muttermund und das tut dann auch schon weh, sozusagen.
Nee, das war es nicht. Also es war nicht schmerzhaft, es war wirklich einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie unangenehm. Also ich hatte auch das Gefühl, er passt halt nicht mehr ganz rein, obwohl das faktisch nicht so war. Es ging immer noch. Ja. Aber es war einfach kein gutes Gefühl.
Okay, nee, dann auch sehr verständlich, dass ihr dann auf andere Sexualpraktiken ausgewichen seid, weil da ist auch direkt meine nächste Frage. Ich habe mir gerade gedacht, du hast gerade Oralsex erwähnt als die klingt so blöd, als Alternative. und ich habe mich gefragt, habt ihr mal darüber gesprochen? Wenn man schwanger ist, dann hat man ja auch wirklich einen ganz, ganz anderen Hormonhaushalt, als wenn man nicht schwanger ist. Mhm. Und ich frage mich, man verändert doch bestimmt auch seinen Geschmack.
Das ja. Ja, aber tatsächlich, das habe ich ihn gar nicht gefragt, ob ich in der Zeit anders geschmeckt habe. Nee, darüber haben wir nicht geredet. Das ist eine interessante Frage. Das müsste ich mal nachfragen.
Ihr macht das gerne mal und ihr da draußen, wenn da jemand Erfahrungen oder Meinungen hat, schreibt mal, finde ich total spannend. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie auch nochmal eine coole Beobachtung und Entwicklung ist, wenn man so gemeinsam eine Schwangerschaftsreise durchmacht.
Ja, stimmt.
Crazy. Okay, aber das heißt, du hast dann gegen Ende der Schwangerschaft gedacht, okay, passt nicht mehr, wir machen jetzt andere sexy Sachen.
Genau.
Aber die hohe Libido ist geblieben?
Die ist geblieben eigentlich bis zum Schluss, ja.
Okay, ja, cool.
Also vielleicht so die letzten 2 Wochen, wo ich dann wirklich wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Seehund mich gefühlt habe und mich gar nicht mehr bewegen konnte. Da dann nicht mehr so, aber bis zu dem Zeitpunkt schon.
Cool. Und hattet ihr bevorzugte Schwangerschaftsstellungen? Weil irgendwann, du hattest ja auch schon gesagt, das ist logistisch auch eine Sache.
Ja, also ich mochte mich dann auf jeden Fall auch nicht mehr so gerne auf ihn draufsetzen. Mhm. Das war mir dann auch zu anstrengend, muss ich sagen, je größer der Bauch wurde.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und dann war es schon meistens Löffelchen oder Doggy, also Doggy mit vielen Kissen. Ja, so in der Art. Im Stehen haben wir probiert. Das ist allerdings so, dass ich halt eben relativ klein bin und mein Mann ziemlich groß. Hatte ein großes Unfallrisiko, deswegen haben wir das dann
hochgelassen. Stehen auf einem Podest wäre gegangen, aber wäre gefährlich.
Nicht, wenn man vorne noch irgendwie so ein paar Kilo Übergewicht hat.
Stimmt, das ist ja auch eine Gewichtsverteilung, die man dann ja wirklich ganz frisch in seinem Leben hat und wahrscheinlich gar nicht so gut kann. Ja, verstehe ich. Ja. Ja, okay, krass. Das heißt, du würdest sagen, der Sex in der Schwangerschaft war eine positive Erfahrung für dich?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kam die Geburt.
Genau, dann kam die Geburt. Da bin ich auch ziemlich, ich habe natürlich schon die eine oder andere Story auch gehört aus dem Umfeld und bin da aber auch relativ unbedarft rein. Und die Geburt hat sehr, sehr lange gedauert und ich war am Ende so entkräftet und der Kopf vom Kind war nicht so richtig eingedreht, dass ich dann die Hilfe von der Saugglocke gebraucht habe.
Mhm. Und für alle, die sich nicht so mit Geburten und Schwangerschaften auskennen, also ist das... Darf ich das ganz, so wie ich es mir gerade vorstelle sozusagen ganz sang- und klanglos, ich stelle mir das vor, wie diese Pömpel, du lachst schon so, wie diese Pömpel, nicht wenn man den Abfluss so frei macht.
Nicht ganz so, also zugegebenermaßen hatte ich diese Vorstellung auch, Und als ich dann aber diese tatsächlichen Saugglocken gesehen habe, die sind unheimlich klein. Also das ist eher so ein bisschen wie, also es gibt doch auch so eine Massage, irgendwie so Schröpfen oder
ja,
so
Schröpfen.
Auf Rücken mit diesen kleinen halbrunden Dingern.
Ja.
Und eher so in der Größe waren die.
Crazy.
Also da gab es auch so verschiedene Größen, die dann eben da je nach Kopflage und Größe eben so ausgewählt haben. Und genau, und der wurde dann am Kopf festgesaugt. Wie genau, weiß ich jetzt technisch auch nicht. Und dann eben zusammen mit meinem Pressen sozusagen hat dann die Ärztin gleichzeitig auch am Kopf gezogen.
So ein bisschen
sozusagen.
Gezogen.
Genau. Ah, und halt den Kopf auch so ein bisschen eingedreht in die Beckenlage, wo er hin sollte, damit das Kind rauskommen kann. Genau.
Okay, das heißt, das war für dich wahrscheinlich auch einfach körperlich unfassbar anstrengend, ne? Wenn man, du hast ja gesagt, es hat lange gedauert und war auch anstrengend und du warst entkräftet.
Mhm. Ja. Genau, und danach war dann auch so das, was sehr viele beschreiben, dass man danach auch erstmal so ein bisschen im Liebesrausch ist und erstmal gar nichts mehr merkt. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Und dann waren wir noch 2 Tage dann im Krankenhaus. Und da habe ich auch gar nicht irgendwie, also ich meine, da waren dann natürlich Schmerzen da, ne? Also ich hatte auch unheimlich Angst davor, das erste Mal aufs Klo zu gehen. Und ich war jetzt auch nicht, also ich hatte jetzt keinen Dammriss oder sowas. Also ich hatte vaginal sozusagen ein paar, so wie Abschürfungen, aber jetzt halt eben kein Riss und nichts, was jetzt irgendwie großflächig genäht werden musste. Das war schon mal ganz gut. Aber ich hatte echt super riesige Hämorrhoiden, die, das war halt alles irgendwie, ja, total geschwollen, total schmerzhaft. Also Laufen war schmerzhaft, Sitzen war schmerzhaft.
Ach, Gott, der Arme. Mhm.
War wirklich alles, also auch so, es war auch einfach dann so, also ich habe mich dann auch so gefühlt, als wäre ich so ein bisschen fremd in meinem Körper, weil ich auch dann es auch ein paar Tage gedauert hat, bis ich wieder volle Blasenkontrolle hatte. Und das war sehr seltsam. Also ein sehr seltsames Gefühl, worauf ich auch nicht so richtig vorbereitet war, weil ich hatte dann auch so die Vorstellung, okay, ja, die Geburt ist schmerzhaft und ja, da passiert dann auch untenrum sehr viel, ist logisch, da kommt ein Kind raus. Aber ich war nicht so richtig darauf vorbereitet, wie anders sich das dann auch anfühlt, wie sehr schmerzhaft das auch im Nachhinein noch, auch Tage und Wochen danach noch ist. Und ich habe auch mich gar nicht so richtig getraut, mir das anzugucken. Das hat sich so ein bisschen angefühlt auch, also wenn man jetzt Betäubung bekommt im Mund, und die Betäubung so nachlässt, dann hat man ja manchmal irgendwie das Gefühl, man hätte irgendwie so eine riesige Zunge oder irgendwie alles wäre irgendwie so. Und so ähnlich hat sich das angefühlt. Also irgendwie so ganz.
So fremdkörpermäßig?
So, ja, irgendwie fast schon wie ein Fremdkörper. Also auch so die also ich meine, ich habe natürlich, ne, also ich musste mich ja logischerweise auch waschen und da habe ich meine Vulva ja auch angefasst und sauber gemacht und. Das hat sich irgendwie alles total geschwollen angefühlt. Und ja, und ich habe mich tatsächlich gar nicht getraut, hinzugucken. Also ich nicht jetzt, dass ich irgendwie, also das hätte ich ja jederzeit machen können, mir einen Spiegel nehmen und mir das einfach mal angucken. Aber ich habe mich echt nicht getraut. Ich weiß gar nicht, woher diese Schwelle kam, aber es war ja total komisch, dass sich das so anders angefühlt hat. Und ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwie so entstellt oder so aussehe, irgendwie, dass ich da irgendwie gar nicht hingucken wollte.
Krass. Das muss ganz, ganz intensives Gefühl sein. Es ist ja nicht nur Schmerz, es ist ja auch eine Entfremdung. Ne? Mhm. Und boah, also, ich wüsste gar nicht, wie ich mich damit fühlen würde. Aber ich kann es, also ich habe gerade ganz, ganz starkes Mitfühlen, so, weil ich mir denke, so, das ist ja doch irgendwie dann es ist irgendwie schon die, ne, es ist ja die eigene Vulva und Vagina, aber es ist irgendwie auch eine offene Wunde, wo man vor kurzem noch ein ganzes Kind durchgekriegt hat.
Genau. Also ich glaube halt auch, ne, jede Geburt und jede Frau ist ja anders. Ich glaube halt auch durchaus, ne, also ich habe auch Freundinnen, die haben das Ganze, sage ich mal, in 2 Stunden abgewickelt und sind irgendwie 3 Tage später schon wieder spazieren gegangen, so nach dem Motto. Und irgendwie so ein bisschen dieses Bild hatte ich auch, dass das irgendwie, das ist ein natürlicher Vorgang. Und ja, also ich war tatsächlich nicht so richtig vorbereitet darauf, dass es sich auch krass verändert.
Ja, voll. Ich meine, das, was du gerade sagst, ist ja auch so ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, die Erfahrung von der Amelie gewesen, die bei mir im Podcast war.
Genau, dass sie
halt, die ja ziemlich schnell so.
Ja, also ich glaube, die Folge hieß ja auch Braten raus, Finger rein.
ja.
das kann ich halt wirklich absolut nicht bestätigen. Ja, das war irgendwie so komplett anders.
Krass. Und für mich nochmal vom Verständnis her, du hast gerade von Hämorrhoiden auch gesprochen. Hm? Hämorrhoiden sind doch, sind das Adern im betroffenen Bereich, die praktisch geschwollen sind und schnell auch anfangen zu bluten?
Genau, richtig? Also das sind im Grunde genommen, also Hämorrhoiden, die sind, also eigentlich sind die immer da. Und ja, das sind Adern, die sozusagen im Analbereich sind. Und wenn die eben großen Druck ausgesetzt werden, dann stülpen die sich mitunter nach außen. Und auch das ist jetzt nicht so problematisch. Schwierig wird es halt nur, wenn die dann eben sehr gereizt sind, fangen die halt eben sehr schnell an mit Bluten oder können sehr schnell anfangen mit Bluten. Ich glaube, das ist auch biologisch bei jeder Person so ein bisschen anders. Ja, und da hatte ich dann sehr viele und sehr große, also von dem, was ich erfüllen konnte, haben die sich halt, also ich habe immer gesagt, mein Gott, ey, die sind so riesig, ich bräuchte für die auch noch eine Geburtsurkunde, weil das, ja, die waren einfach vorher nicht da.
Ja, krass. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wir sind ja hier so ein ganz schamloser Podcast, sage ich mal. Also hängen die dann aus dem Anus raus und stopft man die wieder rein? Oder also wie geht man damit um?
Also man kann die ein Stück weit auch wieder reinschieben. Nur wenn die so quasi, also ich glaube, der Fachbegriff ist ja Prolaps, also wenn das so raus sich stülpt, dann kriegt man die nicht ohne weiteres so wieder rein geschoben und man kann die sich dann, wenn die halt eben sehr stören, veröden lassen oder wenn die eben sehr, sehr blutungsanfällig sind. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, also die sind auch immer noch da und als ich sie mir dann angeschaut habe, waren sie auch deutlich kleiner, als sie sich für mich im ersten Moment angefühlt haben.
Ja.
Also im Grunde genommen sind das wie so, kann man das beschreiben? Ja, wie so kleine Wülste um den Anus.
Okay. Nee, gut, verstehe ich. Das heißt, du hast eine totale Veränderung und Entfremdung und Schmerzen mitgemacht in der Anfangszeit.
Genau.
Und kamst wahrscheinlich erstmal gar nicht auf den Gedanken, oh ja, super, jetzt lass mal Sex haben.
Nee, so gar nicht. So überhaupt gar nicht. auch da wieder praktischerweise irgendwie wir beide nicht. Also mein Mann und ich, wir waren, glaube ich, beide in diesem, ich glaube, man sagt auch Baby-Honeymoon. Und waren einfach nur sehr dankbar und glücklich, ein gesundes Kind in unseren Armen zu halten. Und da war das, glaube ich, die ersten Wochen und die ersten Monate so überhaupt kein Thema. Und ich habe dann irgendwie so nach ein paar Monaten, also vielleicht nach 2 oder 3 Monaten, überhaupt erst mal gemerkt, dass ich auch gar nicht mehr darüber nachdenke. Also ich hatte überhaupt keine sexualisierten Gedanken mehr. Also man hat es ja schon mal irgendwie, wenn man irgendwie so einen Film geguckt hat, ne, so dass man so dachte, wow, heiß oder irgendwie so, aber das gab es irgendwie gar nicht mehr in meinem Kopf. Ja, also auch meine Brüste, die natürlich ein großer Teil unserer Sexualität waren und sind, die waren für mich wirklich nur Nahrungsquelle für unser Baby. Und die waren ja schon auch, ne, also meine Nippel sind auch schon empfindlich und die sind auch Teil unseres Vorspiels. Aber in der Zeit war das war wie abgeklemmt, dieses Gefühl, weil es irgendwie wirklich wie so, ja, es war halt irgendwie die Ernährung für unser Baby. Und ich kam gar nicht auf die Idee, damit irgendwas anderes zu machen, außer das Kind zu ernähren. Und das ist mir dann aber wirklich erst so nach, ja, ich denke mal so nach 2-3 Monaten ist mir das erste Mal so bewusst aufgefallen, dass das, was da für eine Veränderung auch in meinem Kopf anscheinend stattgefunden hat, und dass meine Libido so wirklich so weg war, also so überhaupt nicht vorhanden war und ich auch überhaupt gar nicht das Bedürfnis hatte, jetzt mal irgendwie es mir selber zu machen oder vielleicht auch aus dem, dass ich eben so gemerkt habe, okay, wie sehr ich mich verändert habe, dass ich auch gar nicht mehr irgendwie so mich anfassen wollte. Ja, und ich glaube so nach, weiß ich nicht, also auch ein paar Monaten haben wir dann auch das erste Mal darüber gesprochen, dass ich halt gesagt habe, du, also findest du es auch komisch, dass wir jetzt irgendwie schon irgendwie so ein paar Monate überhaupt keinen Sex haben und ich habe auch irgendwie so gar nicht Bedürfnis danach, wie geht's denn dir? Und bei meinem Mann war es dann halt so, dass er gesagt hat, es hat mir jetzt nichts gefehlt. Ich würde schon gern mal wieder so, aber es ist jetzt auch nicht so das Gefühl von, man hätte jetzt irgendwie ein bisschen Druck oder also wir haben dann drüber gesprochen und für ihn war es dann auch okay auf dem Stand und haben dann auch so ein bisschen vereinbart, dass wir einfach eben darüber sprechen. Ne? Also ich habe dann halt zu ihm gesagt, okay, bei mir kommt da so gerade gar nichts. Wenn du da irgendwie Druck verspürst, Bedürfnis hast, dann lass uns einfach nochmal drüber reden, wie wir dann weitermachen damit. Und
ganz kurz, bevor ihr dann wahrscheinlich irgendwann dann nochmal drüber geredet habt, hattet ihr in der Zeit andere Formen der Intimität und Nähe? Also habt ihr viel gekuschelt,
ja,
und euch
schon
geküsst oder sonst was? Okay.
Das schon.
Also es fehlte nur das Sexuelle.
Genau. Also wir haben, so wie wir das auch vorher hatten, halt sehr viel gekuschelt, einfach sehr viel Körpernähe. Also wir sind auch generell so, dass wir uns halt auch im Alltag relativ häufig küssen. Wir haben auch sehr viel, haben uns auch geküsst in der Zeit sehr viel, aber es hat halt wirklich komplett diese sexuelle Komponente gefehlt. Also auch das Küssen, also auch obwohl wir uns auch intensiv auch geküsst haben, das war jetzt halt eben nicht so dieses Küssen im Sinne von Vorspiel. es war halt einfach nur
küssen. Sondern einfach nur schön und nicht sexy.
Genau. Also es war nah, aber halt eben nicht leidenschaftlich sexuell.
Okay, und dann hattet ihr abgemacht, okay, wir behalten es im Auge und sprechen regelmäßig sozusagen.
Mhm. Ich glaube, als dann bei ihm so der Punkt kam, dass er gesagt hat, ja, jetzt ist schon so, also ich glaube, es war dann tatsächlich erst fast nach einem Jahr, hat er dann schon so gesagt, also so langsam weiß ich nicht, wie sieht es bei dir aus? Und dann war ich auch, also man ist ja dann sowieso auch immer bei so Nachkontrollen bei seinem Frauenarzt und da war ich dann auch und habe das eben angesprochen und da meinte der Frauenarzt, dass das jetzt nicht unnormal ist, weil ich eben auch wirklich voll gestillt habe und ja, und ich hatte auch keine, in der ganzen Zeit auch nicht einmal meine Periode. Und er halt auch gesagt hat, ne, also dass das halt, dass ja auch die Periode hormonell eben auch um den Eisprung dafür sorgt, dass man eben eine erhöhte Libido hat. Und wenn eben gerade noch gar kein Zyklus stattfindet, dass es jetzt nicht unnormal ist, dass das einfach komplett wegbleibt. Und hatte dann halt gesagt, okay, also wenn sie jetzt wenn das jetzt irgendwie zu Problemen führt, kann man da auch verschiedene Sachen noch medizinisch machen. Aber wenn sie jetzt, es ist normal und wenn sie noch Zeit haben, dann geben sie sich die auch. Also das war so die Grundaussage. Mhm. Und ja, das haben wir dann im Grunde genommen auch so gelassen. Und dann fing es lustigerweise an, dass ich Orgasmen im Schlaf hatte.
Das ist ja crazy.
Also ich glaube, das war dann irgendwie vielleicht der Moment, dass mein Körper irgendwie so gesagt hat, also hier, hör mal irgendwie, wir brauchen das schon.
Dein Kopf will zwar nicht, aber körperlich sind wir ready. Let's go.
Wir sind jetzt hier wieder bereit. Mach doch mal mit, Mädchen. Ja, und dann, ich kann es jetzt halt wirklich nicht genau sagen, aber ich glaube, um die Zeit hat dann auch meine Periode wieder eingesetzt. Und also ich denke auch mit der Fremdbetreuung dann unseres Kindes und nicht mehr das volle Stillen, dass mein Körper dann wusste, okay, wir können jetzt hier auch mal wieder einen Zyklus starten. Mhm. Ja, da kam dann auch so Stück für Stück meine Libido zurück. Und dann war das aber so seltsam, dadurch, dass wir wirklich, also ich glaube, es waren insgesamt dann wirklich wahrscheinlich so 1,5 Jahre, die das gedauert hat.
Und in denen ihr dann gar keinen Sex hattet, ne?
Genau. Mhm. Und wo ich mich dann auch echt gefragt habe, wie fange ich das denn jetzt an?
Ja, stimmt.
Das war irgendwie so, ich war irgendwie so raus aus diesem Gedanken und irgendwie plötzlich so verunsichert. Also auch so, ne, dieser Gedanke, wie fühlt sich das dann an? Also fühlt sich das dann jetzt auch anders an? Ich meine, gut, zwischenzeitlich hatte ich mich natürlich dann schon auch untenrum mal wieder angeschaut und geguckt, okay, das sieht jetzt nicht so schlimm aus, wie ich mir das gedacht hatte. also alles wieder relativ normal und ja, aber irgendwie war da eine sehr große, große Hemmschwelle. Und dann ist aber auch was passiert, was ja dann auch irgendwie, also wir hatten, glaube ich, dann. Doch, wir hatten dann einmal Sex und das war aber eher so, ich weiß auch nicht, auch irgendwie wieder wie so ein erstes Mal. Es hat sich irgendwie ganz fremd angefühlt auch, also irgendwie so ganz unbeholfen irgendwie.
Ah, süß.
Und danach hatte aber mein Mann, also der war dann mental halt ziemlich angeschlagen und dann war sozusagen bei ihm die Libido quasi weg dadurch.
Ah, okay. Aber praktisch wegen anderen Themen, nicht wegen eurer Sexlosigkeit oder
genau,
sonst
irgendwas? Genau, nee, das hatte andere Gründe, genau, wo er einfach, ja, in so einem Tief war, dass da eben für Sexualität jetzt auch nicht wirklich Platz war. Mhm. Und dann, ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz genau sagen, aber es war dann auch noch mal echt lange. Und dann war es bei mir so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich will jetzt, also die Libido ist wieder da, ich habe wieder Lust. Ich habe es mir dann zwischenzeitlich auch schon mal wieder selber gemacht, habe gemerkt, okay, das funktioniert auch irgendwie alles noch so, wie ich das kannte. Und war dann auch irgendwie so bereit, das auch wieder zu machen.
Ja.
Und ja, und dann war er tatsächlich derjenige, der dann eben erstmal so, ach nee, nicht, kann gerade nicht, ich habe gerade nicht so den Kopf dafür. Und dann kam ich schnell wieder in mein Muster zurück, dass ich gedacht habe, okay, das liegt jetzt an mir, ne? Also es liegt jetzt an meinem Körper, dass er mich nicht mehr will. Ach,
scheiße. Hm. Ich meine, da hast du ja schon eine History mit sozusagen. Ne?
Genau.
Und dann, nachdem man schwanger ist oder war, ne, und wo sich der Körper dann ja auch nochmal verändert, wenn man schon diese Gedanken von Selbstzweifel gut kennt, ist das natürlich eine ungute Mischung wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Das, also ich bin auch sehr schnell dann wieder in dieses Gedankenkarussell gerutscht und habe das aber auch erstmal dann so ein bisschen weggedrückt, weil ich dachte, okay, es ist ja, also habe mir das dann auch ja so ein bisschen selber erklärt, was ja auch der Realität entsprach, dass es eben nicht an mir liegt. Also was er auch gesagt hat, ne? Also er hat ja auch gesagt, es liegt wirklich nicht daran, dass ich dich nicht will, sondern ich krieg's einfach, mein Kopf ist nicht frei genug, ich kann's gerade nicht. Und dann gab's auch noch mal so einen Punkt, wo ich dann auch zu ihm gesagt habe, ey, ich merke gerade, also ich fühle wieder dieses, ich brauche Bestätigung, um mich okay zu fühlen. Und ich kriege die gerade nicht über unsere Sexualität. Und ich hatte so Gedanken, also jetzt keine Pläne, aber ich hatte so den Gedanken, ich könnte mich doch bei irgendeiner Plattform anmelden, ein paar Bilder hochladen und mich dann irgendwie, also keine Ahnung, und sei es, dass mir irgendjemand einen Dickpic schickt und mir darüber irgendwie Bestätigung holen.
Mhm.
Und mit diesem Gedanken habe ich dann gleich gedacht, okay, krass, nee, das ist ein Gedanke, das geht völlig nach hinten los. Und und habe ihm das dann aber auch direkt so in einem Gespräch gesagt, dass ich diesen Gedanken hatte und dass ich selber sehr schockiert war von diesem Gedanken und dass ich auch keinen Druck auf ihn ausüben will, weil er ja auch, also in der Zeit, wo ich keine Libido hatte, er null Druck auf mich ausgeübt hat und das immer total fein war für ihn, ne? Und er mir das auch immer signalisiert hat, dass wir da kein Problem haben. Ja, und dann haben wir mehr oder weniger beschlossen, dass wir irgendwie das auch bewusst jetzt wieder angehen müssen, weil sich wahrscheinlich das nicht ergibt, dass wir jetzt einfach mal spontan wieder übereinander herfallen, weil irgendwie dann mittlerweile ja fast schon 2 Jahre vergangen waren und wir nicht also ich weiß nicht, auch durch die Verschiebung der ganzen Prioritäten mit einem Kind, wir wussten irgendwie nicht mehr so richtig, wie es geht. Dann haben wir einfach gesagt, okay, heute Abend.
Ja, echt? Also so in dem Gespräch so, okay, wir machen das ab heute.
Naja, also wir haben dann halt drüber geredet und dann haben wir irgendwie so gesagt, okay, wir denken beide nochmal so drüber nach und dann haben wir beschlossen, wir machen uns jetzt jetzt heute Abend, wir haben jetzt heute Abend Zeit, es ist Wochenende und wir nehmen uns jetzt halt irgendwie Zeit und wir machen das jetzt.
das muss doch ganz aufregend gewesen sein.
War es dann auch und es war dann auch irgendwie echt nochmal so, auch wieder nochmal wie so ein erstes Mal Gefühl, ne? Also irgendwie so ganz aufregend, das halt auch wieder zu spüren, ne? Also so dieses sich gegenseitig anfassen und berühren und das hatte nochmal eine ganz andere Intensität auf einmal wieder und ja, und ich glaube seitdem war dann auch, wie man so schön sagt, der Knoten war geplatzt und ich meine, es ist nicht also von der Frequenz her, in der wir Sex haben, ist es natürlich nicht zu vergleichen mit dem, wie wir das hatten, bevor wir ein Kind hatten. Also einfach logistisch ist das schon eine andere Hausnummer und überhaupt Schlafentzug und also der Alltag einfach, das Leben. Aber es gibt einfach so Zeiten, wo wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir können, 3-mal am Tag Sex haben oder wo wir 4 Tage nacheinander jeden Tag Sex haben und dann gibt es aber auch mal wieder 2 oder 3 Wochen, wo es halt einfach nicht passt oder wo es sich nicht ergibt und das ist aber auch okay. Und ja, also ich bin sehr dankbar dafür, dass wir es irgendwie geschafft haben, darüber zu sprechen, obwohl das so unangenehm war und ja, also auch so mit Scham für mich wieder beladen war, ne? Und er mir dann auch, ich halt auch so gesagt habe, fühlt sich das jetzt anders an? So, ne? Und er so gesagt hat, nein, es ist genau wie sonst auch. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir es trotz der langen Sexpause hinbekommen haben, wieder zueinander zu finden und das einfach zu schaffen.
Mega, mega cool einfach. Helene, ich glaube, es gibt einige SexualtherapeutInnen, die immer mal wieder diesen Podcast hören. Zumindest, Leute, habe ich ein paar von euch bei Instagram gesehen und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin keine, aber ich glaube, was ihr gemacht habt, und auch da lasse ich mich sehr gerne korrigieren, ist das Allerwichtigste, was man machen kann, wenn beide möchten, sowas wieder zum Laufen zu kriegen. Weil ich glaube, genau wie du sagtest, so ein Sexleben, das ist ja auch so ein Habitus sozusagen. Und wenn es halt seit 2 Jahren nichts passiert, dann gibt es da auch wenig Impulse im Alltag und man verlernt das so. Ja, und ich glaube, es ist so wichtig, dass ihr darüber gesprochen habt und dass ihr euch getraut habt. Und eben für mich klingt das oder so, als hättet ihr eine sehr offene Gesprächskultur schon, ne, schon davor gehabt. Ja. Aber wenn du Tipps hast, weil ich glaube nicht, dass du die einzige Person bist, die solche Phasen erlebt hat. Und es gibt bestimmt Leute, die das hören und die jetzt gerade in so einer Phase sind. Wie überwindet man sich denn und wie fängt man so ein Gespräch an und wie kriegt man das auch hin, nach dem ersten Mal dann zu sagen, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Verabreden wir uns einmal die Woche oder, ne, also wie platzt der Knoten und wie führt man dieses Gespräch?
Ich glaube, wie führt man das Gespräch? Ich glaube, man muss es einfach machen. Also man muss eben über diesen, also ich glaube, es fängt damit an, dass man sich selbst eingesteht, dass es eben nicht so ist wie vorher und dass man sich verändert hat und dass es jetzt eben neu ist. Und wenn man das annehmen kann und akzeptieren kann für sich, wenn man dann über die Hürde springt, das auch einem anderen, also seinem Partner, zu gestehen und zu sagen, ey, pass auf, es ist jetzt anders, ich fühle mich anders, ich habe auch irgendwie Angst. Ich glaube, das ist dann schon so der Schlüssel, weil wenn man grundsätzlich ein liebevolles Miteinander hat, wird der Partner ja dann nicht sagen, ja, ist mir doch jetzt egal, sondern der wird sagen, okay, wovor hast du denn Angst? Oder sagen, ja, ich habe auch irgendwie Angst. Oder ja, also es wurde ja schon tausendfach gesagt, auch in deinem Podcast, dass irgendwie darüber reden und Kommunikation irgendwie der Schlüssel ist, um es letztendlich zu schaffen, dass man eben nicht sich dann in so einer Phase verliert, ne? Und dass dann vielleicht einer denkt, oh, es liegt jetzt daran, dass wir uns nicht mehr lieben oder dass wir uns nicht mehr heiß finden. Ich suche mir jetzt jemand anders oder ich suche mir jetzt Bestätigung oder Sexualität woanders. Also es sei denn, das ist natürlich abgesprochen, aber ja, also ich glaube,
klar, das ist ein anderer Fall, ne?
Das Bewusstsein dafür, dass es auch okay ist, dass es sich verändert hat, ne? Also da ist aus einem Körper ein anderer Körper gekommen. Und es ist völlig okay, dass es dann danach auch einfach anders ist. Und es muss nicht so sein wie vorher.
Voll wichtig. Ich glaube, das ist der Anfang und der wichtigste Schritt, um dann gemeinsam einen neuen Weg zu finden, ne?
Genau.
Bevor wir jetzt, eigentlich fand ich das so schön gesagt, eigentlich würde ich das gerne als Schlusswort stehen lassen. Aber ich würde gerne noch eine Frage stellen. Mhm. Und zwar so ganz technisch, klingt blöd, aber technisch. Hat sich euer Sexleben verändert, so von vorher zu nachher? Habt ihr jetzt zum Beispiel andere Stellungen oder dauert es länger oder weniger lang? Oder seid ihr komplett zu eurem alten, zu eurer alten Dynamik zurückgekehrt?
Also die Dynamik ist schon sehr ähnlich zu vorher. Was wir jetzt irgendwie, was irgendwie sich ergeben hat, ist, dass wir jetzt ein bisschen mehr Dirty Talk machen. weiß nicht warum, es hat sich irgendwie so ergeben. Ja, ich würde schon sagen, es ist, also die Frequenz ist natürlich anders, aber ansonsten so das Gefühl ist schon ähnlich. Achso, was noch ein Punkt war, ich habe auch in bestimmten Stellungen ist es jetzt ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Dafür gibt es leider auch keine irgendwie biologische Erklärung irgendwie. Also rein von dem, was ein Frauenarzt da sehen kann, ist es alles okay und so, wie es sein muss. Aber in manchen Stellungen habe ich da so ein Schmerzgefühl. Ich kann auch seit der Geburt keine Tampons oder Menstruationstassen mehr benutzen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ne, also normalerweise, wenn du einen Tampon oder eine Menstruationstasse in einem bestimmten Stück zurückgeschoben hast, dann spürt man sie ja nicht mehr. Ja. Und ich habe jetzt dauerhaft dann das Gefühl, dass ich es spüre, also dass da ein Fremdkörper ist. Und das ist eben auch bei manchen Sexstellungen so. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass ich auch schon, also den penetrativen Sex auch nochmal irgendwie schon auch intensiver spüre. Mhm. Ja.
Crazy. Okay, also schon auch Veränderungen bemerkt. Aber klingt jetzt für mich erstmal nicht, als wäre es super scary und man kriegt es nachher gar nicht mehr hin, den Orgasmus zu haben. Nein, oder es fühlt sich alles anders an.
Nein, also es war tatsächlich irgendwie dann nochmal so ein, dass man sich nochmal so, also erstmal halt überhaupt guckt, ne, okay, tut das jetzt weh, ne? Fühlt sich das anders an? Also ich glaube, den ersten Sex, den wir so dann hatten, als wir wieder welchen hatten, der war auch sehr sanft. Ne? Also da haben wir so auf diese, sage ich mal, ein bisschen raue Seite unseres Sex ziemlich verzichtet.
Mhm.
Und das kam dann aber, als wir dann ein bisschen selbstsicherer auch wieder jeweils waren, dass es halt eben sich normal anfühlt und schön anfühlt. Dann kam das auch wieder dazu. Ne? Also es ist jetzt ähnlich vielfältig, wie wir das halt vorher hatten. Das ist halt mal rauer, mal sanfter, mal quickie, mal ausführlich. Also das ist alles geblieben. Also und auch der Wunsch und der Bedürfnis so nach den einzelnen Komponenten ist ziemlich geblieben.
Das finde ich ist sehr beruhigend und schön. Und ich freue mich sehr für euch. Helene, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du auf jeden Fall unseren HörerInnen da draußen mitgeben? Mir gibt es gerade ein sehr gutes Gefühl, dass es doch bei jedem anders ist und dass es ist nicht alles immer, was sagt man, Glitzerwiesen und Einhörner, aber es ist immer Raum da, um sich selber neu zu entdecken und auch neu zu erfinden. Und ja, aber das ist jetzt nur das, was ich mitgenommen habe. Du hast bestimmt noch ganz andere Gedanken.
Also ich glaube, so mein Hauptpunkt wäre einfach, dass man keine Angst haben soll vor Veränderungen. Vor der Veränderung von seinem eigenen Körper, von dem des Partners. Und das ist ja im Grunde, was total Wertvolles ist, wenn sich auch eine Sexualität innerhalb der Partnerschaft verändern kann und der Raum dafür da ist. Also wie dass wir jetzt halt auch gesagt haben, okay, vielleicht gehen wir doch mal zusammen auf eine Sexparty oder wie auch immer. Ne? Also je größer das Kind wird, umso mehr Freiraum hat man da auch wieder als Paar irgendwie, sich die Zeit zu suchen. Und ja, davor einfach keine Angst zu haben und vor allen Dingen auch nicht in Panik zu verfallen, wenn es eben Durststrecken gibt, wo eben diese sexuelle Intimität nicht stattfindet und dass das eben nicht bedeutet, dass das Ende der Beziehung ist, sondern dass es einfach so viele Wege gibt, wie man das lösen kann. Ne? Also wenn beide sich mit Liebe begegnen, ich glaube, dann ist auch der Raum dafür da.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz wichtige Nachricht.
Sehr gerne.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.